zum Thema Kontrolle, wo wir jetzt eigentlich gerade bei sind, kann ich schon mal anmerken, Kontrolle kann auch gut sein und positiv sich auf Vertrauen auswirken. Nämlich dann, wenn es als Interesse gewertet wird.
Wir steigen in Flugzeuge, obwohl wir die Piloten gar nicht kennen. Wir schicken Geld per Online-Banking durch die Welt. Wir legen unsere Gesundheit in die Hände von Ärzten und wissen überhaupt gar nicht, ob der Halbgott in Weiß nicht vielleicht gerade noch ein paar Gläser gepichelt hat. Und, man mag es kaum glauben, manche Menschen heiraten sogar. Gleichzeitig wird in Unternehmen und Behörden kontrolliert, dokumentiert und abgesichert, wie vermutlich nie zuvor. Wir reden von Vertrauen und bauen gleichzeitig immer mehr Sicherheitsgeländer. Aber was ist Vertrauen eigentlich? Und warum ist es dünn wie Eis? Darüber spreche ich heute mit einer Frau, die sich seit vielen Jahren wissenschaftlich und praktisch mit genau diesem Thema Vertrauen beschäftigt. Sie hat und hatte verschiedene Rollenhüte auf. Professorin, Organisationsforscherin, Coach, Beraterin und sie ist Gründerin von Fit for Trust Consulting. Herzlich willkommen im Coachdoc-Studio, liebe Julia Späth.
Hallihallo Kai, sehr schön, dass ich hier sein darf.
Julia, lass uns direkt mal mit einem kleinen Gedankenexperiment starten. Ein junges Paar, vielversprechend dabei zu sagen, wir heiraten. Und kurz vor der Hochzeit möchte der werte Gatte in spe einen Ehevertrag abschließen. Das irritiert nun insbesondere die Familie, die ihn jetzt kennengelernt hat, als sehr entspannt. Der Schwiegervater guckt schon etwas irritiert. Was sagt denn die Vertrauensforscherin zu diesem Ansinnen? Ein Ehevertrag, ist das ein Zeichen von Misstrauen oder ist das ein Ausdruck von Vertrauen?
Hui, da fängst du aber gleich mit einer guten Frage an. Ja, kann ich aus zwei Perspektiven mal beantworten. Einerseits natürlich als Julia Späth, die gerade geheiratet hat, und als zweites auch als Vertrauensforscherin. Ja, also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, das ist ein fürchterlich unromantisches Thema vor oder auch während einer Ehe. Also weil muss ja nicht nur davor sein, kann man ja auch danach machen. Und die Überlegung, zerstört oder fördert es Vertrauen? Ganz spannend. Also der erste Gedanke, glaube ich, ist erstmal Misstrauen. Hält mich mein Partner nicht für vertrauenswürdig? Und ich will auch gar nicht die Mimik sehen, wenn es gefragt wird. Und jetzt kommt die zweite Überlegung, nämlich aus meiner Sicht als Vertrauensforscherin. Grundsätzlich klare, transparente, gemeinsame Regelungen reduzieren Ungewissheit. Also sie können Vertrauen ermöglichen, sie können Vertrauen verstärken, weil einfach vieles vorher weggeklärt ist. Also grundsätzlich in der Forschung und in der Allianzenforschung, also ich meine, letztendlich ist ja eine Ehe eine Allianz, also ich komme aus der strategischen Allianzenforschung, ist ja ein Vertrag ein sinnvolles Koordinations- und aber auch ein Kontrollinstrument. Und hier haben wir jetzt ein privates Umfeld. Also wir sind ja in einem ganz anderen Kontext. Ich glaube, da ist die Kommunikation ein und alles, wie das Ganze rüberkommt, wie es gemeint ist, auch in welchem Tonfall man das sagt. Vielleicht wäre einfach die erste Überlegung, kann es unser Zusammenleben entlasten? Ist es vorausschauend? Also Realismus? Oder dominiert einfach die Vorstellung, zweifelt mein Partner an meiner Vertrauenswürdigkeit?
Jetzt ist die Überlegung, du hast das Wort vorhin reingebracht, Romantik. Ist nicht eher die Romantik zerstört als das Vertrauen?
Natürlich, würde ich jetzt auch auf jeden Fall sagen. Im ersten Moment ist die Romantik zerstört. Und ich glaube, das ist auch der Kontext, in dem man das Ganze dann sehen muss. Aber letztendlich, man will ja über viele Jahre zusammenleben und vielleicht auch Dinge vorwegdenken, die passieren könnten und nicht dann in einem emotionalen Moment Dinge diskutieren und dann vielleicht zu Handlungen kommen, die man so überhaupt gar nicht gewollt hätte.
Jetzt beschäftigst du dich seit, ja, vor 20 Jahren, glaube ich, etwa hast du deine Promotion, deine Dissertation dazu geschrieben. Du beschäftigst dich so lange schon mit dem Thema. Was fasziniert dich denn daran bis heute?
Es ist auf der einen Seite die Komplexität der Thematik, aber auf der anderen Seite auch die Einfachheit dieses Themas.
Was ist das Einfache?
Ja, also just do it. Weil Vertrauen ist reziprok. Also es kommt was zurück und ich muss erstmal diesen Vertrauensvorschuss geben, um zu sehen, was passiert, in welcher Situation, wie verhält sich mein Interaktionspartner, mein Mitarbeiter, meine Führungskraft, die Organisation.
Sagt das nicht aber jemand, das höre ich jetzt raus, der vielleicht in seinem Leben Urvertrauen ganz früh erleben durfte? Würde eine Person dieses, na, geh doch einfach in Vorleistung, die das nicht erlebt hat als Basis, etwas zynisch erleben?
Ja, ich glaube, da sind wir jetzt schon bei der Überlegung, dass wir alle so eine grundlegende Neigung von Vertrauen in uns tragen. Etwas, was wir erlernt haben. Und du hast ja gesagt, also wie man auch aufgewachsen ist. Und da kommen jetzt auch tatsächlich die unterschiedlichen Kulturen mit rein. Nämlich, welche Erfahrungen hat man gemacht? Und das prägt natürlich. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Mechanismus, der sich verstärkt. Und wenn man nicht einmal diesen ersten Schritt gegangen ist, kann man auch gar nicht diese wunderbaren Effekte von Vertrauen miterleben, was es alles macht. Also das ist geistig entlastet. Vertrauen, es spart Zeit, es spart Kosten. Ich muss nicht alle Informationen nachprüfen, überprüfen. Ich muss vielleicht auch Verträge, und hier sind wir wieder beim Ehevertrag, gar nicht so viele Klauseln in den Vertrag mit reinnehmen und gar nicht so detailliert sein. Einfach nur ein bisschen was regeln. Also regeln, wie wir zusammenarbeiten möchten.
Woran erkennt man denn Vertrauen? Woran würde ich erkennen, dass ein anderer mir vertraut? Beziehungsweise woran erkenne ich denn mein eigenes Vertrauen jemand anderem gegenüber?
Also es ist ja erstmal eine Blackbox, ne? Es ist ein Zustand, ein psychologischer Zustand, um es korrekt zu sagen. Und sehen kann man es an Signalen, sehen, beobachten kann man es an Handlungen. Und da kommen immer die drei Ks da rein. Also ich sehe, ob jemand mit mir kooperiert, ob jemand mit mir kommuniziert, in welcher Intensität kontrolliert, also zum Beispiel auch mich überwacht. Also das wäre dann genau die Überlegung, das ist natürlich dann ein Signal des Misstrauens, nämlich im Detail zu prüfen, wie arbeitet, wie agiert eine Person im Sinne eines Monitors, ne? So ein Monitoring, so eine Kamera, die vielleicht oben im Raum ist und die jeden einzelnen Schritt prüft. Also das zerstört Vertrauen. Aber das zum Thema Kontrolle, wo wir jetzt eigentlich gerade bei sind, kann ich schon mal anmerken, Kontrolle kann auch gut sein und positiv sich auf Vertrauen auswirken. Nämlich dann, wenn es als Interesse gewertet wird.
Das ist ein schmaler Grat und ich glaube, da kommt vielleicht auch was Kulturelles rein, da kommt etwas Persönliches rein. Das sind Menschen, die sehr planvoll vorgehen, die Struktur brauchen, möglicherweise gar nicht so kontrollavers als vielleicht Menschen, die sehr freiheitsliebend sind, die Formalismen vermeiden, die empfinden möglicherweise qua Persönlichkeitsstruktur und nicht unbedingt aus der eigenen Familienvergangenheit, das, was als kontrollierbar gut gemeint ist, eben komplett als Mikromanagement. Ne? Das kommt sehr auf die Persönlichkeit, oder?
Absolut. Also Mikromanagement ist das genau dieser negative Effekt. Jetzt muss man darf auch nicht vergessen, dass Kontrolle und also klare Regelungen im Sinne einer Output-Kontrolle, also eines Überprüfens, was man ja einfach braucht, Ziel erreicht, Ziel nicht erreicht, das kann, wie gesagt, einmal habe ich gesagt, als Interesse, aber auch als Feedback herhalten und kann Unsicherheit reduzieren und einen sagen, ja, ich bin auf dem richtigen Weg, wir sind als Team auf dem richtigen Weg. Und das ist dann die Situation, wenn es sich positiv auswirken kann. Aber dazu gibt es unglaubliche Literatur und es ist wirklich ein ganz feiner Grat.
Stellen wir uns mal vor, ich übernehme morgen ein Team mit, sagen wir mal, 8 Mitarbeitenden, also 8 Leute in meinem Team. Ich bin der Teamleiter. Und welche 3 Dinge, um es mal ein bisschen zu fokussieren, sollte ich denn als Führungskraft eines Teams in den ersten Wochen tun, wenn ich Vertrauen aufbauen will, beziehungsweise es nicht zerstören will?
Okay, jetzt hast du gesagt, ich übernehme ein bestehendes Team. Also ich bin ja dann die Neue. Das Team kennt sich, das Team agiert, hat seine eigene Historie. Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal dem Team die Möglichkeit geben, mich kennenzulernen und selbst das Team kennenlernen. Also ganz praktisch zum Beispiel an einem Teamtag, möglichst mit Distanz zum regulären Arbeitsplatz, wo man einfach auch mal neugierig sein darf. Und hier ist es total zentral, dass echtes Interesse am Team besteht, nämlich auch Interesse zu haben, was kann das Team, welche Stärken hat es, wie haben sie bisher zusammengearbeitet, hineinhorchen, was läuft bislang gut, was läuft nicht gut, was wollen wir beibehalten, weil ich glaube, das Schlimmste, wenn eine neue Führungskraft kommt, ist, dass man denkt, oh, jetzt wird alles anders. Und das ist natürlich große Unsicherheit. Vielleicht verliert man was, vielleicht verliert man die Position, die eigene Rolle in der Gruppe. Und das wirkt sich erstmal negativ auf Vertrauen. Also wichtig ist erstmal, und das bestenfalls face-to-face, sich kennenzulernen, sich zu sehen, miteinander zu reden, vielleicht auch an so einem Teamtag auch mal spielerisch einfach reingehen und so ein Balance-Spiel machen. Also spielerisch geht das auch ganz hervorragend, das Kennenlernen. Aber man sollte nie vergessen, dass es darum geht, auch wirklich gemeinsam zu vereinbaren, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten, wie wollen wir kooperieren, über welche Medien, wie wollen wir kommunizieren. Vielleicht gibt es aus dem Team heraus ganz tolle Vorschläge, wie man zukünftig Meetings besser gestalten könnte und was hineinhorchen, was das Team braucht. Ich glaube, das ist erstmal ein wichtiger Punkt und ja, mit gutem Beispiel vorangehen eigentlich, wenn man an Vertrauen denkt, ne? Sich also auch vertrauenswürdig verhalten.
Viele Teams sehen sich ja heute leider nur noch über den Bildschirm. Das ist das sogenannte Virtual Leadership Thema, nicht? Also man nennt das virtuelle Zusammenarbeit. Aber die Frage ist, kann Vertrauen eigentlich entstehen, wenn man sich nie begegnet?
Also ich sage ganz klar ja. Also ich denke jetzt einfach mal dran, ich hatte eine Brieffreundin aus der Schulzeit. Ich meine, damals hat man sich noch Briefe geschrieben und wenn ich überlege, was wir uns alles gegenseitig preisgegeben haben und wie offen und ehrlich wir kommuniziert haben, ist das total irre. Jetzt muss man aber auch dran denken, jeder einzelne Brief hatte damals tatsächlich ja auch eine Zugangszeit von einer Woche nach England. Und da hat man einfach auch wirklich bewusst geschrieben, bewusst kommuniziert und mit Vorfreude drauf gewartet, wie die Kommunikation zurückkommt. Heute geht das natürlich alles super, super viel schneller. Also ich denke, man sollte in dem Fall heutzutage einfach je nach Aufgabe das beste Medium raussuchen. Also auf jeden Fall bei einer Videokonferenz sich erstmal sehen.
Der Unterschied zwischen deiner Penfriend mit UK vor 45 Jahren und der Gegenwart eines Teams, was sich zu MS Teams Meetings zweimal in der Woche an einer straffen Agenda trifft, ist schlichtweg die Zeit für diesen Privatraum. Also ich höre bei dir raus, nicht die Tatsache, dass sich nicht face-to-face begegnen, ist das Thema, sondern man müsste sich überlegen, wo entsteht der Raum für Privatheit im Balance zu den Zielen, die man natürlich als Team auch hat. Ist es nicht das Technische, sondern vielleicht genau die Bewusstheit, dass man wirklich Zeit einräumt, sich kennenzulernen?
Ja, absolut. Also Erfahrungen miteinander machen. Erfahrungen miteinander machen, welche Arbeitsweisen hat die andere Person oder das Team oder die Führungskraft. Welche Stärken hat sie oder er, vielleicht auch Schwächen erkennen. Ganz elementar ist die gemeinsame Vereinbarung von Zielen, Arbeitsweisen und auch klaren Rollen, wer was im Team macht. Ich glaube, also wir brauchen einen ganz guten, neutralen Regelungsmechanismus bei der virtuellen Zusammenarbeit. Also die Prozesse, wie Aufgaben gemeinsam bearbeitet werden, sollten möglichst transparent sein. Auch hier sind wir wieder beim Thema, Output sollte kontrolliert werden und nicht das Wie. Und ich meine, okay, das passiert ja jetzt in Distanz, ist sowieso schwieriger. Man hat ja nicht die Kamera an und schaut, wie die andere Person gerade ihre Arbeit erledigt. Ja, um wieder bei der Brieffreundin zu sein, also auch diese informellen Treffen sind total wichtig, auch online. Und ich meine, virtuelle Teams arbeiten heutzutage meistens global. Also man könnte jetzt haben wir natürlich immer das Problem mit der Zeit, aber man könnte sich einmal im Monat zum Beispiel oder, ach ja, ich meine, es muss jeder selber entscheiden, zu einer virtuellen Kaffeepause treffen. Also für den einen ist es der Morgenkaffee und für den Abend, für den anderen ist es der Afterwork-Kaffee, um über diesen formalen Kontext hinaus sich auch kennenzulernen.
Ja.
Aber kurzum, nichts geht über ein persönliches Treffen. Also auch bei virtuellen Teams würde ich immer vorschlagen, ein Kickoff zu machen, wo sich alle mal gesehen haben.
Jetzt bist du Gründerin von Fit for Trust Consulting, bist ja ausgebildete European Business Coach und mich würde interessieren, wer sind deine Kunden?
Forschungsinstitute, Technologiezentren, es sind verschiedene Universitäten, da bin ich in den promovierenden Programmen oder in den Doktorandenprogrammen tätig, wenn es um Mentoring geht zum Beispiel oder wenn es um den Aufbau von Arbeitsgruppen an Universitäten. Behörden gehören auf jeden Fall auch mit dazu, also Bundesbehörden, die gerade in Umstrukturierungsphasen stehen, ihre Teams neu zusammensetzen und mich fragen, wir haben exakt eigentlich die Situation, die du mich vorher schon gefragt hast. Ein neuer Teamlead kommt rein und wir müssen das Team zum Laufen bringen. Oh, wie können wir da wieder Vertrauen herstellen?
Wie baut man Vertrauen wieder auf, wenn Signale kommen, dass es nicht mehr existiert?
Reden, kommunizieren, den Bruch versuchen zu flicken. Ich denke jetzt da immer an diese japanischen, oh Gott, ich weiß nicht, wie sie heißen, Tassen, die man auch sehr schön wieder flicken kann, nämlich mit Gold wieder aufbauen. Also wenn es einmal zerbrochen ist, dann braucht es enorm viel Mühe, enorm viel Zeit, enorm viele Beweise und Signale, dass man doch vertrauenswürdig ist.
Du schreibst auch auf deiner Homepage, dass deine Vision bei Fit for Trust ist, Menschen und Organisationen fit zu machen, das heißt das ja so. Und es ist gemeint, eine vertrauensbewusste Zusammenarbeit. Was ist bitte Vertrauensbewusstheit?
Vertrauensbewusst ist, wenn man sensibel ist, dafür, wie Vertrauen entsteht, was es ausmacht, was es determiniert und in welchem Verhalten sich es zeigt. Also vertrauensbewusst handeln würde bedeuten, wenn wir jetzt Maya Davis-Shorman nehmen, ich will nach außen signalisieren, dass ich kompetent bin. Ich will signalisieren, dass ich meinem Gegenüber wohlwollend bin. Also loyal, offen, zugänglich, erreichbar. Ich will signalisieren, dass ich integer bin, dass meinen Worten auch Taten folgen, dass man sich auf mich verlassen kann. Ich will vielleicht auch signalisieren, dass ich fair bin und fair handel. Und diese Aspekte der Vertrauenswürdigkeit, die kann man auf den unterschiedlichsten Ebenen anwenden. Das sind einfach Aspekte, für die ich sensibilisieren möchte.
Die 1-Million-Dollar-Frage. Wenn eine Orga nur eine einzige Maßnahme umsetzen dürfte, wenn die dich anrufen morgen bei Fit for Trust, eine Maßnahme, um Vertrauen nachhaltig zu stärken, was würdest du empfehlen?
Also es müsste etwas sein, was sich auf alle Ebenen der Orga und auf alle Bereiche auswirkt. Auch hier würde ich vorschlagen, in die Kommunikation zu investieren. Die Maßnahme müsste also etwas sein, was den offenen und ehrlichen Informationsaustausch ermöglicht und sichert. Und die Maßnahme müsste auch so gut sein, dass sie die Zusammenarbeit erleichtert, sowohl über Hierarchien hinweg als auch auf lateraler Ebene. Also es müsste eine lenkende, steuernde Maßnahme sein der Kommunikation.
Also die gute Nachricht, was nehme ich mit? Takeaway Nummer 1, es gibt sowas wie Vertrauen, wenn auch als seltene Ressource. Und die schlechte Nachricht ist, es ist ein ganz, ganz dünnes Eis. Es scheint anspruchsvoller und fragiler, als das so ein oder anderen Psychologiebücher und Managementbücher versprechen. Zum Abschluss ein kurzes Satzergänzungsspiel. Ja, ich sage einen Satz, fang ihn an und du beendest, okay? Organisationen wären bessere Orte, wenn Punkt, Punkt, Punkt.
Wenn es keine Opportunisten gäbe, also Menschen, die auf Kosten anderer sich persönliche Vorteile verschaffen, schlimmstenfalls auch noch gepaart mit krimineller Energie.
Wenn ich allen Führungskräften dieser Welt einen Satz schicken könnte, dann wäre es Punkt, Punkt, Punkt.
Handelt vertrauenswürdig.
Wenn ich an Vertrauen denke und mal angenommen morgen beim Spaziergang in Mainz einem mich anlächelnden Wladimir Putin begegnen würde, dann...
So, und mit ich meinst du mich, ne? Also hier in Mainz, Gonsenheimer Wald, ich gehe spazieren. Dann würde ich auch lächeln und grüßen, so wie es die Waldetikette erstmal sagt und herhält. Und ich würde fragen, welchen Weg er wohin gehen will. Vielleicht starte ich mit einem kurzen Smalltalk übers Wetter. Ganz englisch.
Liebe Julia, herzlichen Dank für dieses ganz wunderbare Gespräch. Ich danke
dir. Ich danke dir, lieber Kai. Es war klasse. Vielen Dank.
Das war's für heute vom Coach Talk. Danke fürs Dazukommen. Ich freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss. Bis bald. Ich bin Kai Kochmann.